Herzlich willkommen zu Ohren auf aus der Oper Graz. Dieses Mal zu Der fliegende Holländer von Richard Wagner.
Mein Name ist Bernd Crispin und es freut mich besonders, an der Oper Graz bereits zum dritten Mal eine Produktion von Richard Wagners Der fliegende Holländer dramaturgisch begleiten zu dürfen. Meine Gesprächspartnerin ist Regisseurin Sandra Leupold, die zum ersten Mal in Graz arbeitet. So spannend wie seine Musikdramen, so ist auch die Entstehungsgeschichte des fliegenden Holländers ungemein spannend. Aber was ist davon Dichtung und was ist an dieser Entstehungsgeschichte Wahrheit?
Wagner hat sich immer darum bemüht, uns eine Geschichte glauben zu machen, die erklären sollte, weshalb es zu diesem Inspirationsschub gekommen ist, der ja besonders augenfällig ist. Also ein junger Komponist schreibt vorher schon drei Opern, die sind mehr oder weniger vergessenswert, wegen der würden wir jetzt hier nicht sitzen. Und dann gibt es Oper Nummer 4, die kategoriell anders ist und aus einem unglaublichen Inspirationsschub geboren. Und eine Oper, mit der, man kann sagen, ein Komponist sich plötzlich selber findet und erfindet und mit der das ganze Phänomen Richard Wagner plötzlich in der Welt ist und diese Welt auch nicht mehr verlassen wird. Solange wie diese Welt existiert, wird es den Wagner geben. Und um das zu erklären, hat er uns eine Geschichte hinterlassen. Gibt es ja auch sonst nicht einen Komponist, der ein unglaubliches Werk von Ausdeutungen und Exegesen und Leseanleitungen für seine Kompositionen mitliefert. Er hat ja immer darauf geachtet, dass seine Stücke bitte auch richtig verstanden werden mögen. Deswegen gibt es ein unglaubliches Konvolut von Wörtern. Hat er viel mehr Wörter hinterlassen als Noten. Und die Erklärungslesehilfe für die Entstehungsgeschichte des Holländers sieht bei Wagner so aus, dass er eine stürmische Überfahrt hatte. Es war eine Flucht, er musste mal wieder fliehen vor Gläubigern, hatte mal wieder verbrannte Erde hinterlassen, buchstäblich bei Nacht und Nebel aus Riga über die Ostsee geflohen Richtung Westen. Es gab sehr schlechtes Wetter und einen eher mediokren Kahn unter den Füßen. Und alles, was das Nautische und das, Atmosphärische des, wir nennen es immer schlechtes Wetter in diesem Stück, angeht, das hat er wahrscheinlich auch tatsächlich atmosphärisch bei dieser stürmischen und vielleicht sogar wirklich lebensbedrohlichen Überfahrt erlebt. Er wollte uns aber unbedingt glauben machen, dass er dieses Stück ganz alleine erfunden habe, aus einer, wie er das nicht näher benennt, wohlweislich, dass es das auch nicht gab, aus einer nordischen Erzählung heraus. Er hat schlichtweg uns verschwiegen, dass er dieses Stück in drei Akten mit dem Ende dieses Stücks, das darin besteht, dass eine Braut den verfluchten Holländer tatsächlich erlöst, indem sie sich für ihn tötet und ihm hinterher springt ins Meer, ihm damit seine Erlösung verschafft, dass diese ganze Erzählung und auch genauso eingeteilt, wie es dann in der Oper vorkommt, dass er das schlichtweg gestohlen hat aus einem nicht fertig gewordenen Roman von Heinrich Heine, der heißt Die Memoiren des Herrn von Schnabelewopski. Und ist, wen wundert es, nie fertig geworden, weil Heinrich Heine wirklich alles konnte, aber nicht Romane schreiben. Er war der Meister der spitzen Feder, der pointierten Skizze. Und als eine solche gibt es vorgeprägt sozusagen Malen nach Zahlen. Wagner hat das dann nur noch ausgemalt. Genau unsere Oper, ich sag mal, als eine Art von Tapete in einem kleinen Fragment eines nie fertig gewordenen Romans. In einem Kapitel wird unser Romanheld in einem Theater landen und praktisch als Tapete für dieses Kapitel skizziert Heinrich Heine mit wirklich sehr spitzer Feder und mit größter Verachtung ein drittklassiges Schmierenkomödienspektakel, während es eigentlich in dem Roman darum geht, was dem Romanhelden widerfährt, während er in diesem Theater ist. Da gibt es eine erotische Begegnung. Um die geht es eigentlich. Und im Hintergrund wird kurz skizziert in drei Akten eine drittklassige Vorstellung von einem Stück namens Der fliegende Holländer. Und zu diesem Anlass erfindet Heinrich Heine mal eben schnell, um es zuzuspitzen, wie lächerlich er dieses Geschehen findet, die in die Fluten der See sich stürzende Braut. Die hat es vorher tatsächlich nicht gegeben.
Und die greift dann Richard Wagner später auf. Und das, der große Unterschied ist auch zwischen Heine und Wagner. Heine ist immer in epigrammatischer Kürze und in Pointiertheit. Beim Wagner dauert es dann immer etwas länger und im Laufe seines Lebens dauert es dann noch etwas länger. Aber wir sitzen jetzt beim Fliegenden Holländer zusammen. Und da möchte ich die Frage stellen, der Fliegende Holländer ist ja von einem Fluch belastet. Da frage ich mich, was war denn sein Vergehen? Wozu ist er dann verdammt worden von diesem Fluch und was erhofft sich der Fliegende Holländer?
Jetzt müssen wir tatsächlich unterscheiden zwischen dem Holländer von Heine und dem, was dann Wagner daraus gemacht hat. Die ersten zwei Fragen kann ich für beide gleich beantworten. Bei der dritten würde ich einen Unterschied festmachen wollen. Eigentlich sehr erstaunlich, weil das, wofür der Holländer verflucht wurde, in einer historischen Zeit, so schwer zu sagen, wann das ungefähr gewesen sein soll, ich würde sagen, irgendwann im 16. Jahrhundert, ein holländischer Seefahrer, so ich vermute, das ist etwa gemeint, die Zeit, in der Holland eine Seefahrernation wurde. Das, wofür er verflucht wurde, ist eigentlich in unserer westlichen Kultur positiv konnotiert. Das ist nämlich die Geste des männlichen Eroberers, die Geste desjenigen, der sagt, für mich gibt es keine Grenzen, ich kann alles, ich muss hier durch, ich muss meine Fahne in den Mond stecken und sagen, dass ich auch hier gewesen bin. Eigentlich eine positiv belegte Geste. Und jetzt sind wir wieder in der Welt von Heinrich Heine und von dieser Spitzenfeder, die mit ein paar Federstrichen ein Geschehen skizziert, was eben nicht eigentlich dramatisch ist, sondern eigentlich episch, wenn man so möchte. Nämlich ein Seefahrer, der bei sehr, sehr schlechtem Wetter, bei sehr stürmischer See um ein Kap, nicht unbedingt das der guten Hoffnung, sondern um ein Kap herumsegeln möchte, und es immer wieder nicht schafft und in die Fluten hineinschreit. Und wenn ich bis zum jüngsten Tag segeln muss, ich will hier durch. Und dann steht nur bei Heinrich Heine nur ganz kurz, der Teufel hat ihn gehört und nahm ihn beim Wort. Und so muss er bis zum jüngsten Tag segeln. Das hält ja eigentlich einer näheren Befragung und einer dramatischen Ausgestaltung wirklich nicht stand. Das liest sich sehr einfach. Man kann das sofort verstehen als ein Setting, was man einfach mal so hinstellt mit einem Fingerschnippen. Aber ich kann ja ehrlich gesagt, vielleicht gibt es Theaterstücke, vielleicht kennst du welche, in denen dieser eigentliche Stoffkern des Fliegenden Holländers dramatisiert wurde. Ich kenne keine. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da wirklich Tiefes findet, weil der Teufel, der das tut, ich muss ehrlich sagen, dass ich ihn nicht wirklich verstehe.
Ja, wer kann schon den Teufel verstehen? Also das muss man dann...
So ist das. Schon,
als guter Christenmensch kann man sagen, den versteht man noch nicht. Ne?
Der Teufel ist ein Lügner und ein Trickser und der hat mal diese und mal jene Idee. Aber es ist schon ein bisschen überspitzt.
Jetzt würde mich aber dann doch noch interessieren, was erhofft sich denn der fliegende Holländer?
Bei Heine ist das alles sehr kurz. Bei Wagner ist alles sehr viel komplizierter. Unter anderem gibt es eine völlig andere Gefühlstiefe und einen völlig anderen, kategoriell tiefer gefassten Schmerz unserer Hauptrolle, die das Stück betritt. Kaum noch wagt zu hoffen, dass es einen solchen Moment geben könne, einen solchen Moment, in dem dieses unfassbare Leiden, dieses wirklich Wagnersche, erstmals formulierte Wagnersche Leiden aufhören könne. Er hat kaum noch die Kraft zu hoffen, dass es einen solchen Moment vielleicht geben kann, und fragt das Schicksal oder denjenigen oder dasjenige, das für diesen Fluch verantwortlich ist, für dieses unglaubliche Setting, in dem er sich befindet, ob denn die Hoffnung, die, obwohl er sie nicht mehr haben möchte, weil er Angst hat vor dem Schmerz, der damit verbunden ist, die Hoffnung auszudrücken oder ihr zu folgen und dann wieder enttäuscht zu werden, er fragt den Verantwortlichen für das alles, ich sage einmal Richard Wagner, der Autor dieses Werks, er fragt, ob denn die Hoffnung, die sich da doch immer wieder in ihm manifestiert, ob die Bestandteil des Fluches ist, ob sie als bizarre und sadistische Zutat des Fluchs zu werden ist, um den Delinquenten noch mehr zu quälen, oder ob die Hoffnung von außerhalb kommt und ob die Hoffnung das Mittel ist, mit dem man den Fluch vielleicht überwinden könne.
Im Zuge unserer Vorbereitungen war immer davon die Rede, dass Wagner jetzt zu sich selbst findet. Wir haben es auch schon gehört, es gibt diese drei Vorgängeropern, die man jetzt nicht so unbedingt aufführen muss, aber jetzt findet er zu sich selbst. Was sind denn die Themen, die er da findet, beziehungsweise welche Themen finden denn den Richard Wagner?
Das ist ja interessant. Das ist eine tolle Frage, weil das ja alles so ungeheuer persönlich affiziert ist und alle diese Dinge, die wir heute so selbstverständlich kennen. Ja, jeder hat so ein Gefühl davon, was eine Wagner-Oper ist. Man muss sich ja mal klar machen, dass es eine solche Musik und auch eine solche musikdramatische Produktbeschreibung von was ist ein musikdramatisches Werk, das hat es ja nicht gegeben vorher. Also der Richard Wagner knallt wie ein Alien in seine Zeit hinein und bringt etwas mit, was buchstäblich unvorstellbar war. Und das sind jetzt zum einen mal wirklich auch musikalische Errungenschaften. Aber was die Themen angeht, sind sie alle eben auch aus ganz tiefen psychologischen, persönlichen, privatesten Gründen gespeist. Und alleine das schlichte Faktum, dass das ein Komponist ist, der erstmalig findet, was ein Librettist mir schreiben kann, ist niemals das, was ich brauche, um ein Werk zu schreiben, das so persönlich ist, wie ich finde, dass es sein muss. Also ein Komponist, der seine Werke selber schreibt, der die Libretti selber schreibt, der tut das, um seine tiefsten Themen, die ihn offensichtlich in einer Weise besetzt halten, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, wir das auch von keinem anderen Komponisten kennen, um seine Themen in die Welt zu bringen. Und die Themen, die typisch Wagnerschen Themen sind die wechselseitige tiefste Treue und die Erlösung durch Liebe und auch die Macht der Kunst. Ja, wenn Elsa im Lohengrin ihre erste Arie singt, dann tut sie dasselbe wie Senta im Fliegenden Holländer. Sie singen beide etwas und das Ergebnis des Singens ist, dass etwas von außen in diesen Kosmos hineingezwungen wird. Das hat in beiden Fällen etwas von einer Beschwörung zu tun, von einem Hereinzwingen einer, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Wirklichkeit hinein in ein Setting durch die Macht der Kunst. Die Macht der Kunst ist, glaube ich, eines der großen Themen auch von Wagner. Und geradezu obsessivstens, wenn sich obsessiv steigern lässt zu einem Superlativ.
Bei Wagner kann man dieses Wort gewiss steigern, ja. Weil bei Wagner ist das alles immer angebracht.
Maximal obsessiv besetzt ist das Thema der Erlösung. Das Thema, dass eine maximal sich unterwerfende Frau einen zu einem maximalen Leiden verfluchte, in diesem Fall wirklich verfluchte, ansonsten in den anderen Werken zu einem maximalen Leiden verurteilte männliche Gestalt, erlöst durch ihre maximale Geste der Unterwerfung, das ist die eigene Auslöschung. Und das Thema hat es vorher nicht gegeben. Ja, wir haben immer gesprochen von einem blutroten Faden der Erlösung, der sich von diesem Erstlingswerk ausgehend durch den Rest des Wagnerschen Schaffens hindurchzieht. Und ich würde sagen, das ist das am meisten obsessiv behandelte Thema von ihm.
Es war jetzt nun von Wagners Obsessionen die Rede von seiner Ich-Bezogenheit. Wenn man jetzt nun diese Erkenntnis gewonnen hat, dann frage ich mich, wie kann man das dem Zuschauer augenscheinlich vermitteln?
Was wir versuchen, ist, den Wagner zu zeigen in seinem Schaffensprozess. Ein Komponist, der wirklich auch auf der Bühne ist. Wir werden einen 27-jährigen Richard Wagner sehen. Zu dem Figuren kommen, der Figuren erschafft, der Figuren auch benutzt. Figuren, die es ja vorher schon gegeben hat bei Heinrich Heine. Wir erleben Wagner, der sich an seinen Gestalten tatsächlich, ich sage mal, auf eine etwas obszöne Art persönlich berauscht, der haben möchte, dass der treue Schwur der Senta in seine Augen hineingesungen wird, der den Schwur von seiner Figur auf sich gerichtet spüren möchte, der gleichzeitig aber auch der Holländer selber sein möchte, gleichermaßen wie er der Holländer gerne den Holländer gerne haben möchte. Er möchte mit seinen Figuren auf eine sehr persönliche Weise einen direkten Kontakt haben. Das erleben wir ganz plastisch und durchaus auch mit einem Augenzwinkern.
Und wie dann aber die Pranke Richard Wagners mit der Pranke der Regisseurin zusammenkommt und harmoniert, das sehen wir dann in der konkreten Aufführung. Ich sage ganz herzlich Danke für das Gespräch und wünsche unserem Publikum sehr viel Spaß, einen wunderschönen Theaterabend beim Fliegenden Holländer.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Vorstellung in der Oper Graz.